Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und auch wir würdigen diese große Persönlichkeit.
Man muss die Worte immer wieder abstauben, ja, vertiefen, ihre Bedeutung ausloten.
Alexander Kluge. Gestern kam die Nachricht von seinem Tod, der die Kultur von ganz Deutschland bestürzt. Denn was und wo er nicht alles war, vornehmlich im Film, im Fernsehen, aber auch als Schriftsteller, Kunstmacher, Produzent und als philosophischer Denker auch auf 1000 Plateaus, wie es in einer Zeitung heute schön formuliert wurde. Wir wollen an ihn erinnern mit einem Besuch bei ihm und einem letzten Interview. Und dann werden wir einen Freund von Alexander Kluge hören, den Schriftsteller Thomas Meinecke. Gleich hier in der Lesart. Seien Sie herzlich begrüßt. Nach Jürgen Habermas muss die geistige Welt nun auch von ihm, dem nächsten großen Abschied nehmen, von Alexander Kluge. Gestern haben wir erfahren, dass er gestorben ist, kurz nach seinem 94. Geburtstag. Er war ein künstlerisches Genie, kann man wirklich sagen, auf so vielen Feldern. Er hat geschrieben, literarisches und theoretisches, er hat Filme gemacht, produziert, er wurde sein eigener Fernsehunternehmer, rastlos kreativ bis zuletzt. Unser Kollege und Autor Tobias Wenzel hat ihn erst kürzlich, Ende Februar, noch einmal für ein Interview getroffen. Er berichtet uns jetzt davon und beginnt mit einem Besuch bei Alexander Kluge vor 4 Jahren, wo er auch schon 90 Jahre alt war.
2022 in einem Treppenhaus in München-Schwabing. Die Tür zu Alexander Kluges Arbeitswohnung stand offen, aber er selbst war nicht zu sehen. Dann huschte er flink in den Flur.
Ich muss eine ganz kurze Sache.
Und war schon wieder weg. So traf man dieses unfassbar produktive Genie meist an, in medias res. Dann aber nahm er sich stundenlang Zeit für seinen Besuch, begegnete ihm mit einer umwerfenden Neugier und Empathie. So beschreibt auch Ben Lerner in seinem neuen Roman Transkription jene Hauptfigur, die er Alexander Kluge nachempfunden hat. Die Romanfigur soll ihr allerletztes Interview geben. Aber während des langen Gesprächs traut sich der Interviewer nicht, dem Interviewten zu gestehen, dass sein Aufnahmegerät defekt ist und also gar nichts aufnimmt. Wie fände das Alexander Kluge?
Es wäre mir lieber, wenn er es sagt, ja, und ich würde bestimmt, wenn ich so lange gewartet habe, ja, auf mein letztes Interview, dann würde ich auf den nächsten Tag warten.
Das sagte Kluge Ende Februar 2026 und ahnte nicht, dass dies nun möglicherweise sein allerletztes Interview sein würde. Und plötzlich redete er über das, was ihn beunruhigte, dass die große Aufrüstung in Europa gerade nicht Frieden sichern, sondern zu einem neuen Weltkrieg führen könnte.
Ich bin so wütend, dass ich ihn gar nicht beschreiben kann.
Mehrmals schlug Alexander Kluge mit der Faust auf seinen runden Tisch, auf dem schon das Typoskript zu einem neuen Buch lag. Seine Wut erklärte er mit seiner Nervosität darüber, dass die deutsche Öffentlichkeit fast unisono auf Aufrüstung setze und sich nicht von der Schlafwandler-Öffentlichkeit von 1914 unterscheide.
So eine Quassel-Öffentlichkeit. Das ist eine Öffentlichkeit aus Reden, Papieren und so weiter und die führt immer zum Krieg.
1945 überlebte Alexander Kluge als Kind nur knapp die Bombardierung seiner Heimatstadt Halberstadt. Erst als Erwachsener habe er das ganze Ausmaß verstanden, erzählte er zu seinem 90. Geburtstag.
Wahrnehmen kann man aber auch als 13-Jähriger ziemlich genau, ja, dass es kein Geräusch gibt, das so erschreckend ist, auch so machtvoll ist, ja, wie diese fliegende Industrie. Also sie haben eine unsägliche Angst. Ja. Und bis heute, ja, bin ich ein absoluter Spezialist für Notausgänge.
Apropos Gänge.
Mein Wappen wäre der Maulwurf.
Denn Kluge setzt in seinen Kurzgeschichten und Filmen auf etwas, das er vertikales Erzählen nennt.
Dass man an irgendeiner Stelle innehält und gründlich wird. Und gräbt und gräbt und gräbt. Wie in einem Bergwerk, wie in einer Katakombe, wie ein Maulwurf das macht mit seinen Tunneln.
Noch dramatischer als seine Kriegserfahrung sei für ihn die Scheidung seiner Eltern gewesen. Sie sei zum Grundmotiv seiner Arbeit geworden.
Ich habe getobt, ich habe die Freundin meiner Mutter ans Schienbein getreten bei der Verabschiedung und so weiter. Alles falsche Methoden. Aber inzwischen könnte ich gegensätzliche Interessen, wo ich auch Anwalt bin, verbinden. Und ich kann vor allen Dingen Worte und Szenen filmisch miteinander verbinden. Und das ist geliehene Energie, nämlich eigentlich will ich die beiden wieder zusammenkriegen. Das ist zwar unmöglich, aber das Poetische und auch die Musik rennen gegen das Unmögliche an.
Zurück zum Interview Ende Februar dieses Jahres, das Kluges letztes Interview überhaupt gewesen sein könnte. Ein Interview vor allem darüber, dass Ben Lerner in seinem Roman Transkription eine Figur Alexander Kluge nachempfunden hat. Als das kluge Pendant in der Fiktion stirbt, verrät der Interviewer zum Entsetzen vieler, dass er das Gespräch gar nicht mitgeschnitten und nur aus der Erinnerung transkribiert veröffentlicht hat. Und wie fände es Alexander Kluge, fragte ich ihn zum Schluss, wenn das letzte Interview mit ihm nur aus dem Gedächtnis notiert würde? Seine Antwort überraschte, wie so vieles bei diesem Universalgelehrten.
Das mag besser sein, weil die Erinnerung weniger trügt als das Gerät. Und wenn man es zusammen machen könnte, wenn Sie hätten eine Aufnahme mit Löchern und die Löchern muss mein Gegenüber, ja, ausfüllen. Der traut sich nicht zu sagen, dass nur die Hälfte auf seinem Gerät drauf ist. Und würde diese Wechselwirkung, dass er aus der Erinnerung etwas wiedergibt und etwas wörtlich wiedergibt, ja, wahrscheinlich eine hochinteressante Schnittstelle ergeben jeweils.
Ein Besuch bei Alexander Kluge mit dem tatsächlich letzten Interview, das Tobias Wenzel mit ihm führen konnte. Wir würdigen Alexander Kluge und ich bin jetzt verbunden mit Thomas Meinecke, der Schriftsteller und ein guter Freund von ihm. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Meinecke.
Guten Morgen.
Wer immer Alexander Kluge traf, hat davon gesprochen, wie beeindruckt man immer von dieser Persönlichkeit war. Wie haben Sie ihn erlebt, Herr Meinecke? Wie haben Sie sich kennengelernt?
Ja, das muss wirklich so ungefähr 1990 plus minus, nein, eher minus, also vielleicht ein bisschen vor 1990 kennengelernt haben. Er hat sich für meine Band interessiert. Ich spiele ja in dieser eigentümlichen Post-Punk-Band FSK seit 1980. Und in seinem Team, also in seiner kleinen Factory in der Elisabethstraße in München-Schwabing, hatte er auch zwei Mitarbeiter, die im weitesten, ja nicht nur weitesten Sinne zu meinem Freundeskreis gehörten. Das war Cajetan Forst und Alexander Weil. Und vielleicht haben die das mal irgendwie gedroppt. Und er mochte FSK gerne und hat uns dann tatsächlich, also was ich so richtig plastisch erinnere, ist unser erster Besuch in seinem Studio, in seiner Küche in der Elisabethstraße, wo er ein Interview filmte mit meiner Band und amerikanischen Freunden, die mit uns gerade in der Band auf Deutschland-Tournee waren.
Und was wurde das dann für eine Freundschaft zwischen Ihnen?
Eine ganz eigentümliche, weil ich habe im Grunde genommen, ich wurde dann auch öfter von ihm mal interviewt und ich wurde eigentlich nie so richtig zu dem, wie seine guten Interviewpartner funktionierten. Also wenn Sie sich zum Beispiel das mal ansehen, ist ja alles Gott sei Dank noch online, mit Christoph Schlieff, der wiederum im selben Haus wie ich wohnte und ein sehr enger Freund von mir war, funktionierte total. Helge Schneider funktionierte total. Wenn Sie Josef Vogel hören, dann gleichen sich sogar die Stimmen der beiden an, die atmen sozusagen gleich. Das ist ganz großartig. Aber ich hatte immer dieses, Kluge ist ja so ein bisschen auf Affirmation, aber man soll ja ihn affirmieren. Und wenn er dann so Fragen stellte, dann war es immer dieses, und wenn Sie jetzt nochmal bitte, und dann sollte man im Grunde genommen seinen Gedanken vervollständigen. Und ich war aber leider jemand, was heißt leider, ich war halt jemand, der sagte, aber wieso denn? Das ist doch auch so und so. Und das, dann gingen seine großen Augen ganz groß auf und es war praktisch, aber wir wurden dann Freunde und er gab mir Ratschläge als Schriftsteller. Ich sollte doch mal Übergänge machen. Ich sollte mal auch mal was durchhängen lassen, weil bei mir immer alles so auf Attack ist. Also wir wurden private Freunde. Irgendwann bot er mir das Du an.
Er war ja ein wirklicher Riese an Produktivität. Ne? Die Filme wie die Bücher sind kaum zu zählen. Das hat auch im hohen Alter überhaupt nicht nachgelassen. Noch vor wenigen Wochen sah und hörte man ihn, wie er eine Kunstausstellung kuratierte. Woher nahm er eigentlich diese unglaubliche Schaffenskraft? Sie haben bestimmt auch drüber nachgedacht. Wie macht der Mann das eigentlich?
Ja, es war immer ein Phänomen. Er war immer sehr beschäftigt mit allem Möglichen. Es war ja auch in Ihrem Beitrag eben schön war, wenn man ihn anrief früher und er sagte, ich habe gerade ein Ferngespräch. Ein Ferngespräch war natürlich immer ganz teuer und wichtig und dann musste man nochmal später wieder anrufen. Auf jeden Fall, ich glaube, es hat was mit seiner Neugier zu tun. Er ist wahnsinnig offen. Er hat ja auch witzigerweise ein bisschen ähnlich wie Adorno bis ins hohe Alter ein kindliches Gesicht bewahrt. Ja, also die Gesichtszüge, die Physiognomie. Und irgendwo ist ein wahnsinniges Interesse an der Welt da. Und als mich gestern ihre Redakteurin anrief und fragte, ob wir beide hier heute miteinander reden können, Sie überbrachte mir die Todesnachricht, habe viel gleich den Begriff interessanterweise seitens ihrer Redakteurin Pop. Und da dachte ich ja, Pop ist eigentlich nicht wirklich kluges Welt gewesen. Und wenn, dann ist eigentlich seine Methode Pop, dass er sich sozusagen neugierig auf etwas stürzt, was schon vorformuliert ist. Das ist ja bei Pop, die Intelligenz von Pop ist ja, dass Pop nie behauptet, als Erster an irgendeinem Ort zu sein, sondern es ist bereits eine vermittelte Ware, mit der man sich gegenüber befindet. Und das war kluge. Und der hat sich sozusagen für alles interessiert. Und es gab einmal diesen irren Moment, wo er in Chicago war. Irgendwie hatte er, glaube ich, auch durch mich unter anderem erfahren, dass es in Chicago eine blühende Underground-House-Music-Szene gab, die aber auch sexuell andersdenkend war und im Underground eigentlich war. Und Kluge war mit seinem Team in Chicago und rief an bei dem Plattenlabel, bei dem wir damals waren, Disco B, wo sind denn diese Leute? Weil Hip-Hop ist ja zum Beispiel auf der Straße sichtbar. House und Techno ist aber praktisch unter dem Asphalt. Und dann hat ihm Peter Wacher, Kluge den Namen von Paul Johnson gegeben, einem Produzenten der Chicago House Music. Und dann gingen praktisch die Kanaldeckel auf und Kluge ist mit seinem Team in den Underground getreten und hat sich darüber informiert, was ist denn Acid House? Wieso Acid? Und das ist eben das Tolle an ihm, diese unglaubliche Neugier und auch Wissen, man kann auch wie Pop eben die Oberfläche einfach scannen.
Das, dann noch ein Punkt. Ich fand bei ihm immer so verblüffend, dass man von ihm nie das Gefühl hatte, er ist jetzt so ein grand old gentleman, der sich so zurücklehnt und so. Ich meine, wenn er sagt, er hat ihre Band FSK in den 90ern entdeckt, da war er auch schon über 60, ja? So. Und ja. Das heißt, er hat eigentlich auch wirklich viele jüngere Autorinnen und Künstlerinnen-Generationen durchaus beeinflusst, einfach indem er so auf sie zugegangen ist, ne?
Genau. Und ich glaube, er hat sie alle beeindruckt. Also uns alle, sage ich mal. Ich bin jetzt auch schon 70. Er hat uns alle beeindruckt. Im gewissen Sinne aber auch ganz fest vorformulierten Person. Also man sollte ja immer wieder zum Beispiel immer wieder über 1945 reden. Das ist, glaube ich, sein Schicksalsmoment, die Kapitulation, aber im Sinne auch einer guten Kapitulation. Aber ich weiß noch, dass wir, ich glaube, dann einem dieser Jahrestage dieser Kapitulation hat er auch immer wieder Sendungen gemacht. Und einmal saßen wir dort und sollten als Band, wir sollten einen Song spielen, der davon handelt. Und ich wusste ja, man kann ihm eigentlich nur genügen, wenn man es auch so macht wie er. Und dann habe ich gesagt, schreib du doch bitte den Text und wir singen das dann. Dann nahm er eine Papierserviette und schrieb mit dem Kugelschreiber innerhalb von 2-3 Minuten einen tollen Text über die Kapitulation. Und filmte uns dann, wie wir dann seinen Text sangen. Also im Grunde genommen wusste er immer ganz genau, was er will, was auch toll ist, weil er ja was wollte, was andere gar nicht wollen, weil er eben so irre auch dialektisch dachte. Ne? Also schon wirklich sehr beeindruckend gewesen und gar nicht mal so, ich weiß gar nicht, ob er die Partner jeweils, die gut funktionierten, in dem Sinne beeinflusst hat, ne? Aber sie liebten ihn alle, also zum Beispiel Christoph Schlingensief.
Kommen wir mal zu seinem schriftstellerischen Werk, das reicht ja auch weit zurück, er wurde noch, obwohl er gut 10 Jahre jünger war, wirklich so zur Generation von Günter Grass und Heinrich Böll gezählt. Ne? Ich kann mich noch gut an mein erstes kluge Buch erinnern, Schlachtbeschreibung, das war eine dokumentarische Fiktion über die Schlacht von Stalingrad, es war damals, als es erschien, Anfang der 60er Jahre, sensationell neu. Wie würden Sie ihn denn als Schriftsteller charakterisieren? Haben Sie vielleicht auch Bücher oder Texte, die Sie besonders bewegt haben?
Also ich hab einen halben Meter von ihm im Regal stehen und es sind ja immer so riesige Konvolute. Das ist aber auch toll. Das wirft man ja auch mir immer vor. Das ist zu viel, das ist zu voll. Das platzt gleich sozusagen. Und insofern bin ich auch ganz selten A bis Z durch diese Bücher gegangen, was ich aber von meinen Lesern gerne will. Und die aber auch oft sagen, ach, man kann ja überall mal reinlesen und auch zurückblättern. Aber im Grunde genommen habe ich es bei ihm doch oft so gemacht und einfach bewundert, diese sprühende Intelligenz, der zu folgen einfach. Ich habe eine ganze Menge. Ich habe auch die frühen Sachen und er hat ja jetzt dann am Schluss bei Suhrkamp und bei Spector Books sozusagen jährlich Bücher rausgebracht. Das ist ja eine unglaubliche Produktivität. Mhm. Und ich glaube, es ist besonders toll, weil es einfach unglaubliche Materialsammlungen sind. Er hat sich ja nichts ausgedacht.
Hat er Sie eigentlich auch selbst inspiriert für Ihre eigene Arbeit, Herr Meinecke?
Er hat selber mal gefunden, dass wir ähnlich arbeiten und dann aber mir so Tipps gegeben, wie ich soll doch mal auch mal einfach nur so eine Autofahrt oder sowas dazwischen schalten. Es war lustig, weil ihm war das sozusagen zu dicht und seine Sachen sind ja unglaublich dicht. Ich würde mich eher als so einen entfernten Verwandten sehen und glücklich, dass man ihn kennenlernen konnte.
Jetzt ist vor kurzem gerade Jürgen Habermas gestorben, auch im hohen Alter. Jetzt auch Alexander Kluge. Man nimmt sozusagen, so als Geistesheroen nimmt man sie jetzt irgendwie auch in vielen Nachrufen natürlich zusammen. Was glauben Sie, wird uns nun fehlen, Herr Meinecke, wenn dieser Mann, dieser quirlige Geist nicht mehr da ist?
Ja, ich glaube, er wird uns fehlen, aber diese Art und Weise, wie er denkt und schreibt oder geschrieben hat und gedacht hat, ist schon, finde ich, sehr gegenwärtig für jetzt auch. Anders als vielleicht Habermas, der für mich ganz stark mit der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik zusammenhängt, ist Kluge noch komplett in der Gegenwart gewesen, in seiner Neugier und in seinem rhizomatisch wuchernden Schreiben hätte ihn auch ein kleiner neuer linker Kleinverlag ins Programm genommen. Mhm. Also das ist sowieso klar. Aber Sie wissen, was ich meine. Ne? Ja. Für mich ist er Gegenwart.
Ja, sein letztes großes Interesse war natürlich die künstliche Intelligenz. Es wäre gut, jetzt glaube ich, ihn zu haben mit seinen Gedanken dazu. Ne?
Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Ich fand aber auch toll, was ich eben bei Ihnen hörte, dass er sich gegen unsere Kriegspolitik noch wirklich ereifern kann, die wir im Moment in Deutschland haben. Also so, ich finde, er ist einfach komplett wach. Und natürlich, dann kommt sowas wie Artificial Intelligence und er will sofort wissen, wie geht denn das? Und wir alle wollen das ja im Grunde genommen wissen und wissen es noch nicht ganz.
Er hätte ein Kunstwerk wahrscheinlich draus gemacht. In Memoriam Alexander Kluge, sein Freund Thomas Meinecke, hat an den großen Mann erinnert. Ich danke Ihnen, Herr Meinecke.
Ja, und ich danke Ihnen.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute mal ein bisschen anders, weil wir mit einem neuen Roman auch gleich eine kulturell-literarische Ikone in den Blick nehmen, jubiläumsmäßig sogar, denn heute, vor 100 Jahren, am 27. März 1926, wurde der US-Amerikaner Frank O'Hara geboren. Ein Allround-Genie, ausgebildeter Pianist, Kunstkenner und Kurator und kultisch verehrter Dichter, Legende des New Yorker Nachtlebens bis zu seinem frühen Tod 1966. Hier hören wir ihn mal kurz.
The poem's called Having a Coke with You. It's even more fun than going to San Sebastian, Irun, Ondai, Biarritz, Bayonne or being sick to my stomach on the Travesera.
Having a Coke, eine seltene Aufnahme des Gedichts von Frank O'Hara, und eben diesen Titel hat der baskische Schriftsteller Beñat Sarasola für seinen Roman geborgt, eine biografische Fiktion über Frank O'Hara. Auf eine Cola mit dir, so der deutsche Titel. Unser Kritiker Maximilian Mengeringhaus ist im Studio. Ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen, hallo.
Bleiben wir erstmal beim realen Helden dieses Romans, Frank O'Hara. Er war bekannt mit allen Größen seiner Zeit, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Jackson Pollock und. O'Haras Name ist zumindest bei uns nicht so legendär geworden wie die anderen. Was hat ihn denn so besonders zu solch einer Ausnahmeerscheinung gemacht?
Sein deutschsprachiger Übersetzer Rolf-Dieter Brinkmann, der ja sehr, sehr viel frischen Wind in die deutsche Nachkriegsliteratur gebracht hat, hat das schön auf den Punkt gebracht. Der hat nämlich 1969 ein Band von Gedichten von O'Hara übersetzt, die Lunch Poems auch. Und da gibt es ein schönes Nachwort, in dem er schreibt: Interesse, Aufmerksamkeit und Beteiligung sind O'Haras bevorzugte Wörter. Und das, finde ich, kann man absolut unterstreichen, denn es ist wirklich die maximale Intensität, die diesen Menschen prägt, sowohl in seiner Lebensführung als auch in der künstlerischen Aufgeschlossenheit. Also in puncto Neugier konnte O'Hara das locker mit Alexander Kluge aufnehmen. Und das Spannende an ihm ist, dass der Mensch selber eigentlich ein Gesamtkunstwerk war. Also der hat als junger Mann Klavier studiert in Boston, wurde dann in den Pazifikkrieg eingezogen, hat einen Abschluss in englischer Literatur in Harvard gemacht und ist dann nach New York gegangen und hat so seinen kleinen American Dream gehabt, denn er hat im Museum of Modern Art angefangen als Postkartenverkäufer im Ticketshop unten und hat sich hochgearbeitet zum Kurator der wirklich internationalen internationale Ausstellungen kuratiert hat. Und in den Mittagspausen, in den ganz kleinen Zeiten, die er hatte, hat er dann seine berühmten Lunchpoems in die Schreibmaschine gehämmert.
Ja, und welchen Rang hat O'Hara so im Reigen auch dieser weltberühmten Beat-Poeten dieser Zeit mit seiner Literatur, seiner Lyrik, seine Lunchpoems, die wurden wirklich sprichwörtlich, ne?
Das ist spannend, das in diesem Jahr zu beobachten, denn wir haben sowas wie ein Dreikönigsjahr der US-amerikanischen Poesie. Denn nicht nur Frank O'Hara wäre in diesem Jahr 100 geworden, sondern auch Robert Creeley und Allen Ginsberg. Und das ist spannend, die kommen alle von der Ostküste, die sind alle 15 gewesen, als es die Attacke auf Pearl Harbor gab, haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Wenn man sich das Schreiben anschaut, dann sticht O'Hara ein bisschen raus durch seine Alltagspoetik. Also der hat einfach Gedichte darüber geschrieben, über Banalitäten, wie er seine Malerkumpel besucht, wie er eine Tasse Nesquik trinkt, wie er einem Freund zum Geburtstag eine Pulle Asti kauft oder in einem Club Billie Holiday singen sieht. Und er hat das selber genannt, seine I do this, I do that Poems. Ich mach dies, ich mach das. Und das hat unglaublich viele Fans bis heute. Vielleicht hat die eine oder andere den Film Patterson von Jim Jarmusch gesehen, wo es um einen Busfahrer geht, der in seiner kleinen Freizeit Gedichte schreibt. Und da spielen die Lunchpoems auch eine Riesenrolle. Jack Kerouac übrigens hat die gehasst. Das ist ganz spannend. Es gibt eine Lesung von O'Hara in New York. Da hat Kerouac aus dem Publikum rausgeschrien, du ruinierst die amerikanische Poesie, Frank. Und O'Hara hat geantwortet, das ist mehr als du jemals für sie getan hast, Jack. Also es wäre spannend auch gewesen zu sehen, was aus diesem Dichter noch geworden wäre, wäre er nicht 1966 dann bei einem Unfall gestorben.
So, jetzt aber Schnitt zu Benyat Sarasola, baskischer Schriftsteller. Nun mit diesem Roman Auf eine Cola mit dir, was macht denn er aus? Und mit Frank O'Hara.
Also dieser Benyat Sarasola hat die Gedichte ins Baskische übersetzt von O'Hara und schaut sich jetzt in seinem Roman die Jahre 1959 bis 61 an und legt so den Fokus ein bisschen auf den Kunstkurator Frank O'Hara. Der hat nämlich zu der Zeit eine große Ausstellung organisiert, New Spanish Painting and Sculpture. Sehr, sehr schwierig, weil damals war Spanien noch von Franco regiert, also eine Diktatur. Kulturpolitik spielte eine wichtige Rolle, es gab viele Zwiste. Und zugleich wird O'Hara zu der Zeit von der Liebe zu einem jungen Tänzer, Vincent Warren, verzehrt. O'Hara hat offen homosexuell gelebt, wie Allen Ginsberg auch. Und dann zerren auch noch sehr, sehr viele Freundschaften, die er alle pflegen wollte, an ihm. Und wir beobachten so ein bisschen das Porträt eines Mannes, gerade mal Anfang, Mitte 30, wie er allmählich ausbrennt und dann auch eigentlich in späteren Jahren ganz, ganz wenige Gedichte nur noch schreibt. Und dieser Roman von Sarasola kann uns erklären, warum. Der hatte einfach keine Zeit mehr.
Ist das jetzt also mehr eine Biografie, also speziell mit diesen zwei Jahren, 59 bis 61, oder entwickelt Sarasola dann doch auch eine Romangeschichte daraus?
Beides. Es ist ein bisschen das dazwischen. Also Sarasola hat sehr genau recherchiert, er ist in Archive gegangen, hat die Korrespondenzen gewälzt, hat auch Interviews mit Zeitzeugen aus der Kunstwelt geführt und da geht es viel um die Hintergründe und Intrigen dieser großen spanischen Ausstellung. Da spielt sicherlich auch sein eigener spanisch-baskischer Background eine Rolle, dass der Fokus da so groß drauf liegt. Und dann nimmt er sich aber viele poetische Freiheiten, schlüpft immer wieder auch in Franks Kopf rein, schreibt so ein fiktives Tagebuch der Spanien- und Baskenlandreise. Insgesamt ist das aber ziemlich voraussetzungsreich, weil alle diese Freunde von O'Hara dann so Gastauftritte haben, ne? Und wenn man vorher nicht weiß, wer Larry Rivers war oder John Ashbery, dann steht man manchmal, glaube ich, ein bisschen auf dem Schlauch.
Wollte ich gerade fragen, ich meine, Sie als ausgemachter O'Hara-Kenner im Engeringhaus, das ist natürlich ein Roman für Sie und für alle Fans, aber hat man auch etwas davon, wenn man jetzt Frank O'Hara bislang so gar nicht auf dem Schirm hatte?
Also für mich war das wirklich eine ganz freudige Wiederbegegnung, weil das wirklich, O'Hara ist ein Held meiner Spätjugend, kann man sagen. Und wenn man denen manchmal wieder begegnet, merkt man ja, oh, die sind vielleicht nicht ganz so gut gealtert. Bei O'Hara ist das überhaupt nicht der Fall. Da haben wir wirklich, also ich habe die Gedichte gelesen und habe direkt wieder diese emotionale Spannbreite halt irgendwie gefühlt. Diese Hingabe, Esprit und diese Lässigkeit, die kann Sarasola nicht ganz transportieren. Als Blick hinter die Kulissen ist das total spannend. Ich frage mich aber ein bisschen, warum das ein Roman sein musste und nicht ein erzählerisches Sachbuch oder eine Biografie. Da gibt es nämlich auch viele tolle Bücher. Also grundlegend, wer ihn noch nicht kennt, würde ich sagen, greifen Sie zum Original. Die Lunchpoems sind seit 60 Jahren lieferbar für 9 Euro. Also die kann man auch mit einem leichten Schulenglisch schon lesen in der Mittagspause. Die verändern den Blick auf die Welt. Das macht ganz viel Spaß. Riesentoller Dichter.
Also, danke Ihnen doppelt, Maximilian Mengeringhaus, über Frank O'Hara und über Auf eine Cola mit dir, den Roman über Frank O'Hara von Benyat Sarasola. Jetzt auf Deutsch im S. Marx Verlag erschienen, aus dem Baskischen übersetzt von Christina Bendel. Mit 288 Seiten für 24 Euro und mehr dazu wie immer auf deutschlandfunkkultur.de oder in der DLF-App. Und ich freue mich jetzt, meine Kollegin Shelley Kupferberg begrüßen zu können. Sie kennen sie unter anderem als Autorin oder von der Lesart am Samstag, die sie moderiert. Hallo Shelley.
Hallo.
Du bist lange Jahre hier Journalistin, aber du schreibst auch literarisch erfolgreich. In deinem ersten Roman Isidor, ein jüdisches Leben, da hattest du ganz intensiv der Lebensgeschichte deines aus Wien stammenden Urgroßvaters nachgeforscht. Jetzt gibt es ein neues Buch, das nicht so direkt mit deiner Familie zu tun hat, aber es geht um die Stadt, genauer das Stadtviertel, in dem du auch lebst, Berlin, Schöneberg, hier also auch die Gegend, wo sich unser Funkhaus befindet. Stunden wie Tage heißt der Roman. Und im Mittelpunkt steht ein ganz bestimmtes Haus. An diesem Haus und am Schicksal von dessen Besitzern und Bewohnern schilderst du ja die politischen Ereignisse von den 1920er Jahren bis in die Nachkriegszeit oder sogar bis in die 1980er Jahre hinaus. Und dieses Haus im Roman hat ein reales Vorbild. Gibt es dieses Haus in echt?
Es gibt es tatsächlich, ganz genau, ja.
Und wie bist du drauf gestoßen?
Ich bin nicht drauf gestoßen. Ich bin vor über 20 Jahren in diesen Kiez, wie wir in Berlin sagen, gezogen. Und als ich dort unterwegs war, noch bevor wir dorthin zogen, fiel mir eine alte Dame auf, die durch die Straßen schlenderte von Schöneberg, die ganz abgerissen daherkam. Die hatte lange, schlohweiße, verfilzte Haare bis in die Kniekehlen und einen abgewetzten Mantel. Und ich dachte, meine Güte, so eine alte Dame auf der Straße, Landstreicherin, Obdachlose, wie schrecklich ist das denn? Aber mir fiel auf, dass diese Frau offenbar überall sehr beliebt war. Sie wurde überall eingeladen auf ein Café, auf einen Tee, saß vor Ladenlokalen, die Leute schwatzten mit ihr. Und irgendwann habe ich mich erkundigt, wer ist diese Frau, 80, 90, wie auch immer, Jahre alt? Und dann hieß es, nö, die ist überhaupt nicht arm, die ist Millionärin, die ist Eigentümerin eines Wohnhauses. Hat sich aber gut getarnt, sie wollte nicht, dass man weiß, dass sie so reich ist. Und dann wurde ich hellhörig und habe gesagt, was heißt das? Ja, die hat dieses eine Wohnhaus mit nicht ganz legalen Mitteln ergattert. Und es gab ein Gerücht über diese Martha, wie sie hieß. Sie hätte sich das Haus erschlafen, am Ende des Zweiten Weltkrieges eine Affäre gehabt mit einem Obernazi, der gesagt haben soll, hier hast du das Haus, halt die Klappe über unsere Affäre. Und die Eigentümer kommen sowieso nicht wieder zurück. So, soweit das Gerücht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Joachim. Mich hat das schon interessiert, diesem Gerücht mal nachzugehen.
Ja, aber sofort, ne?
Und
ja.
So kam ich auf diese Geschichte. Wer war diese Martha? Und als ich dann in der Grundbuchakte dieses Hauses, die ich netterweise einsehen konnte, sah, dass sie eigentlich Hausbesorgerin, Hausmädchen bei diesen ehemaligen Eigentümern Berkowitz war, da wurde ich noch neugieriger. Wie kam das Hausmädchen am Ende des Krieges zu diesem Haus?
Ich meine, in Berlin-Schöneberg lebten vor 1933 ja sehr viele Juden, viele gutbürgerliche Familien, die dann von den Nationalsozialisten vertrieben wurden, die sich aber auch dann wirklich diese großen und oft eleganten Wohnungen natürlich unter den Nagel gerissen haben. Das Haus im Roman hat jetzt aber eher so Bewohner aus dem Arbeitermilieu.
Vollkommen richtig. Also wir sind im Umfeld der Roten Insel, ein kommunistisch proletarisches Arbeiterviertel vor dem Zweiten Weltkrieg, auch ziemlich legendär. Dort geboren ist im Übrigen Marlene Dietrich, später gelebt hat dort Hildegard Knef, dort hat ein expressionistischer Schriftsteller gelebt in den 20ern, Paul Zech, der Arbeiterschaft aufs Maul geschaut hat beim Schreiben. Das war eine wichtige Quelle für mich. Also es ist eher so ein Fallada-eskes Milieu. Und auch dieses Haus und seine Bewohner, die würde ich eher, ja, ist ein gemischtes soziales Milieu, aber eher der Arbeiterschaft zugehörig.
Kommen wir mal zur Romanfigur. Also im Zentrum steht die Hausbesorgerin Martha. Vielleicht mal ganz kurz, was ist denn das eigentlich?
Ich habe also so kurz
Concierge im
Wien. So kann man sich das vorstellen. Ganz genau. Sie ist für ganz vieles zuständig. Nicht nur, dass das Haus am Funktionieren ist. Sie muss auch die Miete eintreiben. Sie muss ein bisschen Bürokratie erledigen und Reparaturen am Haus tätigen, reinigen. Also sie ist im Prinzip für alles zuständig. Und hat dadurch auch ganz gute Einblicke.
Martha ist ja zunächst ganz junge Frau, die ihr eigenes Geld verdienen will, aber auch muss, denn die Eltern, die können nicht mehr. Und sie wird dann so die strenge, aber gute Seele dieses Schöneberger Mietshauses. Wie hast du dir diese Figur so ausgedacht? Also ist das so eine Mischung aus verschiedenen realen Figuren? Und hast du auch an diese reale Martha irgendwie ein bisschen gedacht?
Also ich bin ja, ganz journalistisch eigentlich rangegangen, wie ich es immer bei meinem Schreiben tue. Ich wollte schon mehr über sie erfahren. Sie ist vor über 20 Jahren gestorben. Sie selbst konnte ich also nicht mehr fragen. Aber ich habe Menschen aufgesucht, die sie noch kannten, unter anderem den Schornsteinfeger des Hauses, den ich ausfindig gemacht hatte, ehemalige Nachbarn, die ehemalige Hausverwaltung. Und so konnte ich mir sozusagen Bits and Bytes über diese, ja, Frau zusammensuchen, und der Rest ist dann so ein bisschen meiner Fantasie überlassen. Ich habe die Grundbuchakte ja eingesehen, da konnte ich einige faktische Dinge über sie finden, aber ich habe dann auch die Entschädigungsakte der Familie Berkowitz, also den ehemaligen Eigentümern, einsehen können, und da erfuhr ich auch noch mal etwas über Martha und welche Rolle sie für diese Familie spielt, und daraus ergaben sich für mich schon so ein paar Charakterzüge.
Also so läuft die Handlung. Also obwohl sie gar keine Erfahrung hat als Hausbesorgerin, wird sie von den Eigentümern angestellt, und die Eigentümer sind eben diese Juden aus Russland, die Brüder Henry und Bär Berkowitz. Das spielt zunächst gar keine große Rolle, so erst allmählich, ganz schleichend wird es so zu einem Thema, und du beschreibst es sehr gut, wie sich die Atmosphäre dann eben in dieser Zeit auch ändert. Einmal heißt es wie nebenbei, dass ein Junge in der Schule als Judenbengel verunglimpft wird, und dann tauchen immer mehr Männer in braunen Uniformen auf, ohne dass das Wort SA fällt. Dann heißt es, ein Mann sei immer mit zwei Aktentaschen unterwegs, jeweils eine in jeder Hand, damit er den Hitlergruß nicht machen muss. Das sind lauter, ja, so Alltagsdetails. Details auch, die in ihrer Summe so eine bedrohliche Stimmung erzeugen. Ja, was war dir wichtig dran? Also es ist nicht plakativ, sondern man hat das Gefühl, der Alltag ändert sich so ganz, ganz schleichend und allmählich wird es bedrohlich, obwohl man es vielleicht gar nicht so mitbekommt.
Absolut. Diese Martha, du hast sie schon geschildert, die kommt aus sehr einfachen Verhältnissen, ist sehr katholisch, sehr gläubig und sehr gewissenhaft und bescheiden und eigentlich ganz unpolitisch, aber sie wird dadurch, dass diese Hauseigentümer, die Berkowitz-Brüder, die sie im Übrigen sehr mag, das weiß ich auch aus Erzählungen von ehemaligen Nachbarn, die sagte immer, ach, der fesche Henry Berkowitz, also sie schwärmte so ein bisschen für den einen vor allem. Ich lasse sie durch den Kiez gehen, und die Idee war, die Martha beobachten zu lassen, wie sich die Dinge verändern und wie die Menschen darauf reagieren. Sie macht sich so ihre Gedanken und sie beobachtet. Und dabei geholfen haben mir ganz viel Schilderungen dieses Arbeitermilieus. Ich bin so ein Fan von alten Ausstellungskatalogen aus den 70er, 80er Jahren zum Beispiel, weil damals anfingen die Geschichtswerkstätten zu arbeiten und zu schauen, was ist in den einzelnen Quartieren eigentlich so passiert. Und da gibt es ganz viel O-Töne, Stimmen von alten Zeitzeugen.
Ich wollte gerade fragen, wie du dir diese Atmosphäre dieser 20er, 30er Jahre so erschnuppert hast, weil man hat so das Gefühl, man geht durch diese Zeit, aber auch so mit so Alltagsdetail, etwa wenn du erzählst, wie also die extrem sparsame Martha ihrem Mann verbietet, das Badewasser höher als bis zu den Zehenspitzen in der Wanne einzulassen, und anschließend wurde mit der Brühe noch die Dielen geschrubbt. Auch schön, wie so der Sound der Zeit wird auch so deutlich. Die 20er waren ja in dem Sinne auch fortschrittlich, bevor Hitler kam. Etwa wenn jemand seinen ersten Radioapparat präsentiert. Jetzt nicht in Schöneberg, sondern in so einer Villenkolonie. Habe ich noch so gedacht, na, die Radiojournalistin Shelley lässt hier mal auch sowas raus.
Vollkommen richtig, aber das sind auch Geschichten meiner Großeltern, die teilweise in Berlin aufgewachsen sind. Ich bin ein großer Fan von Familiengeschichten. Und davon gibt es so einige in meiner Familie. Und der Radioapparat in Lichterfelde West, wo mein Großvater Raphael aufwuchs, in einer sehr schönen Villengegend, die Villa steht auch noch heute, da hatte er uns Enkelkindern immer erzählt, wie der erste Radioapparat in einem Raum sozusagen installiert worden ist. Ein ganzer Raum nur für ein Radioapparat. Und ich dachte, das muss ich irgendwie, Anfang der 20er Jahre war das, irgendwie einbauen. Und ich bin auch ein großer Fan nicht nur von Familiengeschichten, sondern auch von Stadtgeschichte und Historie. Auch da, mein Großvater erzählte zum Beispiel, es hätte ein Geldfälscher in Lichterfelde gegeben und sie hätten immer das Rumpeln und Rattern von irgendeiner Münzprägemaschine als Kinder wahrgenommen. Und ich dachte mir, naja, was hat er sich wahrscheinlich ausgedacht und uns Enkeltöchtern einfach erzählt, weil es so sensationell klingt. Ich habe die Gerichtsakten gefunden, die tatsächlich vorliegen von diesem Prozess. Man hat diesen Geldfälscher nämlich erwischt. Also das ist alles wahr, und das ist so ein bisschen meine Herangehensweise. Manchmal hört man irgendeine Geschichte und der gehe ich dann gerne nach und schaue, stimmt das eigentlich und was war da wirklich?
Die Gewalt kommt aber auch in diesen Roman. Eine junge Frau, die Liane, die Tochter der Besitzer des Hauses, agitiert heimlich gegen die Nazis, wird verhaftet und umgebracht. Ich habe noch überlegt, hat diese Figur auch ein reales Vorbild?
Und wie, Liane Berkowitz. Und als ich in der Grundbuchakte eben diesen Namen Berkowitz sah, da klingelte es irgendwie, weil ich dachte, Moment, Berkowitz ist jetzt kein so seltener Name. Dennoch, es gibt in Berlin-Schöneberg am Viktoria-Luise-Platz ein Haus mit einer Plakette für Liane Berkowitz, Mitglied der sogenannten Roten Kapelle, so genannt, weil die Nazis gaben diesem Widerstandsnetzwerk den Namen, damit es schön bolschewistisch klingt. Das war ein loses Netzwerk von Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen gegen die Nazi-Politik waren. Und ich dachte, wer weiß, gibt es da einen Connex? Und dann stellte sich raus, das war die Tochter des einen Eigentümers. Und somit war die zweite Geschichte für mich ganz zentral. Die literarische Herausforderung dabei war, Liane Berkowitz' Leben ist wissenschaftlich sehr gut aufgearbeitet von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Das heißt, über sie weiß ich relativ viel. In der Haft hat sie Briefe geschrieben, diese Briefe sind erhalten, ich konnte die alle einsehen. Und eigentlich ist die Hauptfigur aber Martha, zu der Liane ein sehr enges Verhältnis hatte. Das konnte ich aus der Entschädigungsakte der Familie Berkowitz rekonstruieren. Ja, die dieser Familie half. Über Martha wusste ich eben gar nicht so viel. Und das musste ich irgendwie hinkriegen.
Shelley, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken.
Von Shelley Kupferberg. Stunden wie Tage und ist im Diogenes Verlag erschienen mit 272 Seiten für 25 Euro.